Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin an einem Sonntag, das heißt eine Brunch-Folge. Ich bin der Daniel und meine Gäste sind heute Morgen in beliebiger Reihenfolge, ohne es jetzt werten zu meinen. Als erstes der Timo. Guten Morgen.
Morgen.
Und als zweiten Gast haben wir unseren Asia-Spezialexperten, den Thomas Nickel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
So, ihr seid beide Zeugen eines historischen Ereignisses. Wir machen nämlich ein Novum bei Insert Moin. Das gab es so noch nie. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass es jemals so gegeben hätte. Wir machen einen Folge-Podcast, wo wir zu einer Folge, die wir eigentlich bereits schon hatten, nochmal über das gleiche Thema reden. Der Auslöser war der Brunch von der letzten Woche. Der hieß die Akte Shenmue 3. Da war der Johannes von der Gamestar dabei und der Michi Schulze von Glasser. Von dem Games and Politics YouTube-Channel. Und ich sag mal so, wir haben uns da ein bisschen über diese Sony-Shenmue-Sache ausgelassen und es hat ein bisschen Gegenwind gegeben, sagen wir mal so, vorsichtig ausgedrückt. Vielleicht können wir an der Stelle mal für diesen Podcast die beliebte Kategorie Podcasters Read Mean Comments irgendwie einführen. Da waren da nämlich so Kommentare drin wie ich zweifle ernsthaft an dem Fachwissen mancher Personen hier oder traurig finde ich, dass die Leute nicht mehr und besser über die Sachlage informiert sind und gleich Podcasts wie diesen hier ins Netz hauen, sagte Neb. Oder keine Diskussion, keine neuen Erkenntnisse, kein Dialog, einfach nur wiederholen, was schon 391.000 Mal gesagt wurde. Bin enttäuscht, Daniel, bitter enttäuscht. In diesem Fall hast du als Moderator versagt, sagt Lali Lu Le Lo. Okay. Ich bin enttäuscht, schreibt Peter Strabo. Das sprudelt nur so von Unkenntnis der Materie, schreibt David Füleki. Und dann haben wir uns gedacht, ja gut, wenn sich so viele an dieser Folge gestört haben und wenn ich da als Moderator versagt habe, dann versuche ich das jetzt wieder gut zu machen und lade mir eben tatsächlich mal, wie gefordert wurde, zwei Leute aus, die sich sowohl mit der Serie gut auskennen, als auch offenbar eine andere Meinung zu diesem Kickstarter haben, weil das wird jetzt dann gleich noch rauskommen. Fangen wir doch mal mit dir an, Thomas. Ich habe dich jetzt schon als Asia-Spezialexperte vorgestellt. Da ist ja für dich dann quasi die Shenmue-Serie mehr oder weniger dein Heimatgebiet, oder?
War ein tolles Spiel damals auf jeden Fall. Ich bin jetzt kein Hardcore-Fan irgendwie, aber es war schon auf jeden Fall wegweisend und einfach richtig gut.
Also du hast auch beide Serienteile wirklich ausgiebig gespielt?
Den ersten länger als den zweiten, aber ja.
Und hast du dann den neuen Kickstarter jetzt auch irgendwie gebackt?
Hab ich gemacht tatsächlich, relativ instinktiv, als ich dann das am nächsten Morgen gelesen hatte.
Okay, also tatsächlich sich nicht erstmal abschrecken lassen, ne?
Nö, Shenmue 3, also das ist schon eine tolle Sache erstmal.
Okay, also man merkt, es reicht dir. Shenmue 3, Punkt, muss als Begründung reichen, dann kann doch, man schon mal Geld.
Vertrauen einfach, wenn der Yuzuki dahinter steht und sagt, er macht das, dann glaube ich dem erstmal.
Okay, und Timo, bei dir ist es ja so, das müssen wir dazu sagen, quasi der Vollständigkeit halber, du bist PR-Manager bei Harvard in München und ihr betreut auch Sony. Also das heißt, du hast auch mit PlayStation als Kunden zu tun. Du bist deswegen von Berufswegen mehr oder weniger zu blinder PlayStation-Loyalität verpflichtet, oder?
Ich bin Trainee bei Harvard PR und noch nicht so lange dabei, dass ich jetzt schon komplett indoktriniert werde. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, also muss immer aufpassen, aber ich werde versuchen, da komplett davon abzusehen und nur mal wirklich meine emotionale Verbindung zu Shenmue irgendwie geltend zu machen und gar nicht so viel zu sagen mit der Strategie, aber dazu kann ich auch nichts zu sagen, weil ich auch viel zu kurz da bin.
Genau, und ich muss auch dann dazu sagen, wir sind ja auch privat befreundet und waren das auch schon, bevor du bei Harvard gearbeitet hast. Und wir waren letztens irgendwann mal zusammen Mittagessen in so einer Büro-Mittagspause. Und da hast du mich gefragt, so, ja, und hast du Shenmue 3 schon gebackt? Und warst dann, also dir ist fast das Essen aus der Hand gefallen, als ich gesagt habe, nee, sehe ich auch nicht ein. Und ich finde das ganz schön krumm, was da passiert. Du vertrittst auch von der ganz anderen Meinung und hast begeistert Geld in Richtung Kickstarter geworfen, ne?
Genau, also das, wenn man es nochmal rekapituliert, ich denke da auch immer gern dran an die Nacht. Ich habe sie nicht live gesehen, die PK, aber dann früh dann die Tweets gelesen. Und das hat vorher schon so ausgesehen, dass endlich Lars Galen angekündigt wird. Und das war schon so meine mega Hoffnung nach so vielen Jahren. Aber dass dann Shenmue angekündigt wird oder halt durch dieses Kickstarter, ich habe das ja gar nicht so verfolgt. Ich habe das ja auch gut irgendwie beschrieben im letzten Cast. Das fand ich gar nicht so schlimm, weil fehlende Transparenz, dazu kommen wir bestimmt noch. Aber ich habe diese ganzen Negativpunkte überhaupt nicht mitbekommen, weil ich nur den Tweet gelesen habe oder halt die Nachberichterstattung. Und ja, genau, sind immer noch die Tränen gekommen, wie ich die PK nachgeguckt habe oder die Reaktionen-Videos, gibt's ja so schöne auf YouTube. Und ja, da war ich hin und weg und bin ich immer noch.
Du hast dir, glaube ich, sogar extra, was hast du erzählt, extra eine Kreditkarte zugelegt, damit du da zahlen kannst, ne?
Ja, ich habe halt diese Wegwerf-Kreditkarten mal schon gehabt vor ein paar Jahren für solche Sachen, bis dann PayPal kam. Aber jetzt musste man ja wieder mit Kreditkarte. Und dann bin ich letzte Woche oder so noch vor zur Tanke und habe mir so eine aufladbare Kreditkarte gekauft und habe viel mehr gezahlt. Ich wollte eigentlich die $60-Version backen, aber die gibt's ja nur in 50-Euro-Schritten. Also musste ich halt 100 nehmen, dann kommt da noch Gebühr drauf. Dann habe ich noch 2 Bier mitgenommen und dann war ich irgendwie bei 120 Euro für Shenmue jetzt.
Okay, also das mit den 2 Bier kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. die 100, wie viel? 150?
Na, 100 glatt waren es.
$100. Okay. Thomas, bist du auch gleich so all in gegangen?
Nö, ich habe gesagt, ich nehme die normalen, was war's gewesen? 28, glaube ich.
29, ja, genau.
Halt, was du einfach halt brauchst, um das Spiel zu bekommen, und das reicht mir auch. Ich habe mir auch gesagt, warum irgendwie höher reingehen. Das Ding wird sowieso gefundet, aber ja, man wäre halt gern dabei.
Physikalische Version, das heißt, ich will es in der Hand haben und ich bin
so, ich freue mich so. PC-Version. Die PC-Spiele fühlen sich für mich immer sehr wertlos an, so blöd es klingt.
Ja, ja, deswegen hole ich mir auch beides halt. Physikalische PC und dann nochmal eine PS4 dazu, wenn es dann gibt, aber ich will diese Exclusive-Backer-Version haben.
Und du hast ja auch tatsächlich.
Das war mir jetzt nicht so wichtig dabei, das habe ich bei Ding gemacht, bei Bloodstained. Da habe ich ja gesagt, da gehen wir ein bisschen höher rein, aber bei Shenmue habe ich jetzt gesagt, da tun es die normalen, tut es der Grundbetrag.
Ketzer, wieso ist er überhaupt im Podcast?
Timo, du hast sogar noch eine Dreamcast mit beiden Spielen, ich weiß nicht, aufgebaut, aber zumindest immer griffbereit, oder?
Ja, momentan nicht mit dem meiner Wohnungssituation, aber sind alle feinsäuberlich eingelagert und die größten Schätze so aus der Retro-Sammlung habe ich wirklich noch mit Verpackung und da gehört Shenmue 1 und 2 ganz klar dazu.
Ja, ist bei mir auch ganz ähnlich. Ich habe sogar meinen Dreamcast, die ist noch am Fernseher, über VGA-Box angeschlossen und Shenmue 1 und 2 stehen halt schön im Regal.
Ich habe letztens irgendwo mal, das ist auch schon ein paar Jahre her, eine Dreamcast mit, was war denn das, Virtua Tennis irgendwas gesehen und war überrascht, wie gut man sich das eigentlich noch heute angucken kann. Ne?
Also Dreamcast ist teilweise super gealtert, muss ich sagen.
Ja. Also das war auch auf einem, muss ich sozusagen, auf einem Röhrenfernseher. Das ist natürlich dann immer so, wie es halt sein sollte. Ich weiß nicht, wie es halt jetzt auf einem modernen 16:9 Fernseher ausschaut, wenn man das da dann irgendwie auf einem Flatscreen oder sowas dann zeigt, ob es dann vielleicht doch mehr gealtert ist, als man eigentlich erwartet.
Aber über VGA finde ich es recht okay eigentlich.
Okay.
Wir sind einfach an den Punkt angelangt bei der Dreamcast damals, als es als das Zeug einigermaßen haltbar war dann. Weil, wie gesagt, weniger Grafikfehler, gute Auflösung, meistens dann eine gute Framerate. Da sind wir schon weiter als bei so mülligen PlayStation 1-Spielen wie jetzt Tomb Raider oder Formel 1.
Die sind erschreckend schlecht gealtert, ne? Die ersten 3D-Sachen, die es auf der PlayStation gab, so geil, wie das damals war.
Nicht alle, muss ich sagen. Ein Ridge Racer kannst du heute echt noch spielen oder Mega Man Legends, aber so gerade diese Gassenhauer wie Tomb Raider sind halt fast unzumutbar heute. Aber gut, da kommen wir jetzt vom Thema ab.
Ja, aber Hardware-Talk geht immer. Also wir müssen auch später nochmal über die 60-Frames-Debatte, die muss man eigentlich immer mal führen.
Ja, drunter ist halt einfach, ja, nee, egal. Ja.
Aber ich würde doch
sagen, wo wir gerade dabei sind, von wegen, ich habe heute erst vor ein paar Stunden jede Menge PlayStation 1-Spiele auf einem großen 60-Zoller gespielt. Geiler Shit.
Also was? Das geht noch, da kriegt man keinen Augenkrebs auf einem 60.
Absolut.
Okay.
Du kannst dich da wunderbar wieder reinsehen. Nach kurzer Zeit kannst du wirklich wieder so die Qualität dahinter erkennen. Was da schon wirklich an Leistung reingeflossen ist damals. Hm.
Timo, wie ist denn das bei dir? Spielst du denn Shenmue wirklich nochmal? Oder ist das halt eher so dieses, ich möchte das Andenken daran bewahren? Oder ist das so, es gibt ja Leute, die wirklich so einmal im Jahr immer an Weihnachten das gleiche Spiel wieder spielen.
Genau, das ist ja die Geschichte, die ich mit Shenmue auch verbinde, weil ich das auch von vielen anderen höre. Also bei mir fällt es jetzt nicht auf Weihnachten, aber Oh, ich habe das letzte Mal, müsste ich es letztes Jahr schon wieder gespielt haben, aber diesmal auf dem Emulator. Ich weiß gar nicht mehr, wieso. Ich glaube, weil ich einen gefunden habe einfach. Aber ist auf jeden Fall ein Spiel, was immer mal wieder so eingelegt wird, wenn ich die Dreamcast wieder rauskram.
Versuch doch mal in Worte zu fassen, für mich als Nicht-Shenmue-Kenner, was das Spiel so besonders macht. Also nur Gabelstapler fahren kann es ja nicht sein.
Also ich rede jetzt nur von dem ersten Teil, weil der für mich halt das ganze Feeling ausmacht. Und das war auch lange danach, wie es rausgekommen ist. Und ich habe es auch nicht zu Release gespielt, natürlich. Ich also bin ja noch ein bisschen jünger. Und es ist alles, was irgendwie so GTA auch, also alles, was mir an GTA gefällt und alles, was mir so an RPGs und an Stories gefällt, die in Spielen vorkommen, bietet es erst, also für mich der erste Teil von Shenmue so auf super kleinem Raum, super konzentriert. Also so wie zum Beispiel das erste Portal. Da finde ich den zweiten Teil auch irgendwie so, es verfließt so ein bisschen, aber der erste ist so, alles, was es irgendwie gut macht, schön an einen Fleck. Und das ist für mich auch Shenmue 1. Also das mit diesem kleinen Dorf fühlt sich total heimisch an. Es schließt sich immer mehr und man hat seinen Tagesrhythmus und jede Person oder man hat das Gefühl, dass alles, was da drin ist, auch in dem Dorf oder in diesem Ökosystem, dass es einen eigenen Ablauf hat und es fühlt sich halt so mega lebendig an. Und das macht so für mich, tauche ich da immer wieder gern ein.
Thomas, das klingt doch jetzt eher nach Arbeit als nach Spiel.
Wieso nach Arbeit? Musst du mir jetzt erklären.
Naja, halt so Tagesablauf und du musst im Prinzip zur Arbeit gehen, du musst was verdienen und musst halt pünktlich zur Schicht erscheinen und so. Dafür brauche ich auch kein Videospiel. Das
ist halt für mich so ganz einfach, dass es sich halt nicht so ein bisschen so um diese üblichen Spiele, wie sagt man, nicht Klischees, aber so die Erwartungen kümmert, einfach sein Ding durchzieht. Ja. Dass er nicht so diesem extremen Massengeschmacksdiktat unterwirft.
Also, ja, ich weiß auch nicht, ist das denn Massengeschmacksdiktat, wenn man einfach mehr Spielelemente reinbringt und halt sagt, ja gut, im Sinne der Spielbarkeit und so, nimmt man halt Sachen raus. Also
das hatte ja, also ist ein
also nicht war eins, in dem Sinne. Ja, das ist halt einfach ein anderes Prinzip. Es ist halt nicht dieses, was du bei einem GTA halt zum Beispiel hast, halt dieses gnadenlose halt so ständige Behämmerung mit Eindrücken und mit Action.
Ja, ist doch geil.
Es hat, dass er sich Zeit nimmt.
Okay, also was ist denn eure Meinung zu einem fehlenden, weil ich weiß nicht, ob, also Timo, du hast ja scheinbar den Podcast gehört, ich weiß nicht, was bei Thomas auch so war. Wir kamen damals zu dem Schluss, dass es irgendwie eigentlich viel cooler und auch wahrscheinlich wirtschaftlich sinnvoller wäre, ein Kickstarter für Teil 1 und 2 als HD-Remake erstmal zu machen. Weil es sind doch viele Leute da draußen, die nicht so gesegnet sind wie ihr und das Spiel halt schon kennen. Und man muss doch irgendwie, wenn man irgendwie ein Jahrzehnt später nochmal eine Spieleserie auflegt oder fortsetzt, dann muss man doch die Leute nochmal abholen, wie man so schön sagt. Und
also prinzipiell würde ich nicht widersprechen, aber in der Praxis spricht natürlich vieles dagegen. Zum einen natürlich halt, dass Shenmue 1 und 2 komplett Sega gehören. Sega braucht keine Kohle für ein Remake von Shenmue 1 und 2 und ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich sogar, wie so schon von Shenmue 1, tatsächlich schon irgend so eine HD-Version irgendwo in der Schublade liegt, die vermutlich so schon im Zuge der damaligen Dreamcast-HD-Neuauflagen produziert wurde, nur halt nicht raus veröffentlicht wurde, weil einfach halt nicht das Zeug so richtig gut lief. Weil die Leute irgendwie doch keinen Bock auf GatBass und andere gerätigere Umsetzungen hatten.
Okay, aber also warum sollte denn, also da kommt dann gleich so ein Anschluss. Das ist eine
Annahme, dass das Sega wohl irgendwo schon relativ schon hat oder nicht viel tun muss, um das nochmal raus zu kloppen.
Aber jetzt ist es eine Serie, wo die Leute sich tränend, also mit Tränen in den Augen in den Armen liegen und das Internet explodiert, wenn da ein dritter Teil angekündigt wird. Und dann sagt Sega, nö, wir machen da keinen HD-Remake. Also das
hat Sega nicht gesagt bisher. Also mein Punkt, du hast ja vorhin schon gefragt, wegen Shenmue wieder spielen. Also ich habe auch überlegt jetzt vor kurzem, ob ich es wieder einlegen sollte. Habe dann auch mal gedacht, ich warte mal ein bisschen ab, weil ich gehe davon aus, dass Sega jetzt im nächsten, also noch in diesem Jahr wahrscheinlich, zumindest den ersten Teil schon mal irgendwie halt auf die gängigen Download-Plattformen bringen wird dann, weil die wären dumm, wenn sich jetzt die Kohle entgehen lassen würden.
Genau, das meine ich ja eben. Also scheinbar wird ja immer so getan, als ob es ein großes Interesse gibt und eine riesen Fanbasis, die alles dafür geben würde, dass da ein dritter Teil rauskommt. Und wenn das eben so eine beliebte Serie ist, dann müsste doch auch ein Teil 1 und 2 jetzt nach der langen Zeit nochmal als Neuveröffentlichung und für aktuelle Konsolen müsste doch ein mega Kassenschlager sein. Und
naja gut, die Frage ist natürlich immer, ist die Fangemeinde groß oder ist die Fangemeinde laut?
Genau. Das ist nämlich eigentlich ein Grund, der Knackpunkt dieser ganzen Sache.
Aber auch wiederum, ist das denn schlimm, wenn das die keine riesige, aber dafür halt eine eingeschworene Fangemeinde ist?
Schlimm ist es nicht.
Es ist nicht unser Bier jetzt, ob irgendwie Sega damit reich wird. Unser Bier ist es vor allem, dass wir gute Spiele bekommen und Shenmue ist erstmal kommerzieller Erfolg hin und her ein gutes Spiel.
Aber es hat doch dann beim dritten Teil, weil dann immer gesagt wird, ja, in den Kommentaren war das jetzt auch so nach dem letzten Brunch, so ja, die ganzen, so nach dem Motto, das ist alles auf Fehlinformationen, was ihr da sagt, und ihr schätzt es alles völlig falsch ein, weil man sieht doch, dass es eine große Nachfrage gibt und niemand hätte damit gerechnet. Und die Frage, die ich mir halt immer stelle, ist so dieses, hey, gibt's denn wirklich eine große Nachfrage? Also selbst diese 30.000, 40.000 oder wie viel es jetzt sind, die jetzt da gebackt haben, das sind jetzt, was ich damals auch schon gesagt habe, internationalen AAA-Sachen auch eher vernichtend kleine Zahlen. Also wenn das wirklich dann die komplette
Shenmue-Käuferschaft ist. Dass die heutigen AAA-Zahlen halt natürlich auch einfach für Shenmue sehr irrelevant sind, weil es aus einer anderen Zeit kommt, als es noch AAA überhaupt nicht gab.
Naja, aber mit wie viel 70 Millionen, was es damals gekostet hat, war das schon, würde ich das schon mal unter der Kategorie AAA verbuchen, oder?
AAA, die Kategorie gab es doch gar nicht damals. AAA, diese ganze Scheiße kam erst so in der HD-Generation auf.
Ja gut, AAA ist ja einfach nur von einem großen Publisher hinten finanziert, also halt das Gegenteil von unabhängig.
Finanziert, glatt gebügelt, glatt geschliffen und mit meiner Marketing-Budgets auf den Markt gehauen, das auf jeden
Fall erfolgreich ist. Da können wir jetzt um den Begriff streiten von AAA, aber also es kam jetzt...
Ist sowieso erstmal ein schwammiger Marketing-Begriff, ja, aber also ja. Wenn ein Spiel das AAA-Dings kriegt, dann mache ich schon mal einen Bogen von vornherein außenrum.
Also meine Meinung zu dem Ablauf, weil du gefragt hast, so, also wenn ich zurückdenke jetzt vom Jahr, glaube ich, kam immer so die Info, dass der Yu Suzuki sich die Lizenz gesichert hatte. Da war der erste Hoffnungsschimmer, aber auch davor hätte ich mir nie vorstellen können, dass ein dritter Teil kommt, eben aus den Gründen, dass der erste Teil mega teuer war. Also mit 80 Millionen, glaube ich, waren es, aber die Hälfte von Marketingkosten und so. Aber halt für unvorstellbare Summe damals. Habe ich nie gedacht, dass halt eben, weil ich nie eine Fanbase wirklich wahrgenommen habe, außer mal so einen Twitter-Kanal, den ich gefunden hatte, der irgendwie 4.000 Follower hatte. Aber was ist das schon für eine Zahl? Also wenn die es jetzt nicht angekündigt hätten oder vor 2 Jahren hätte ich gesagt, da kommt einfach nichts mehr, weil es war ein Meisterwerk, übelst zu groß kalkuliert und jetzt eine kleine Fanbase, die dem ewig nachheult, wo ich mich ja dazu zähle, aber die nicht so ein fettes Projekt irgendwie verkaufen könnte. Und ich glaube auch, wenn vor 2 Jahren Sega ihr HD-Remake von den Teilen rausgebracht hätte, dass ich das nicht krass verkauft hätte, so. Und ich glaube, man hat jetzt einfach lang gewartet und hat diesen Hype einfach so krass damit werden lassen, den ja auch Last Guardian jetzt mitbekommen hat. Und wenn du anguckst, was Last Guardian damals so für Reichweiten oder was, wie das sich verbreitet hat, das war ja auch ein Geheimtipp. Aber dadurch, dass man so reifen lässt, was wie einen guten Wein und dann so ein Hype-Ding rausknallt, so, da ich glaube, nur dadurch hat das so, wird das so laut in der Community, denke ich mir.
Es gibt halt auch Spiele, die sind, wenn sie rauskommen, kommerzieller Flop. Aber ja, wie du sagst, die reifen halt wie so ein Wein. Also ich glaube, Mirror's Edge ist auch so ein aktuelles Beispiel. Wenn Res wäre auch
eins.
Wie bitte?
Res von Sega.
Okay, ja. Aber bei Mirror's Edge ist halt auch gerade das Beispiel, so alle, geil, ja, Mirror's Edge, super geil, wenn EA da was auf der PK zeigt. Aber gekauft hat ihn niemand den ersten Teil. Also und aber alle ich tun...
Ich glaube, das ist wieder zu hart gesagt. Wie gesagt, man muss halt immer überlegen, halt, was man für Maßstäbe anlegt. Und wenn man halt einfach Call of Duty und Assassin's Creed anlegt, da kommt halt keiner gegen an, weil das einfach halt auf einem anderen Level läuft.
Ja, aber es kommt ja nicht mal auf den direkten Vergleich an, sondern überhaupt, ob man so eine Produktion dann wieder refinanzieren kann. Und bei Shenmue 1 war es ja eigentlich nicht der Fall. Also deswegen, darauf kommt es ja eigentlich.
Da war es auch mit der Dreamcast
wahrscheinlich die falsche Plattform. Es ist halt auch so eine Sache, dass es einfach diese Prestige-Spiele gibt auf dem Markt. Wo halt vollkommen klar ist, nein, die werden keine 18 Millionen Stück verkaufen, aber das sind einfach Spiele halt, die Konsole sehr attraktiv machen teilweise, die den Publisher sehr beliebt machen auf einmal wieder. Und die halt auch eine gewisse Fangruppe, die halt sehr laut und auch sehr überzeugend sein kann, zufriedenstellt. Ich gehe auch davon aus, ich meine, muss auch nicht glauben, dass jetzt ein Last Guardian seine 5 Millionen verkauft.
Ja doch, weil da kaufe ich 4 Millionen. nee, aber ich verstehe es schon, was ihr hinaus wollt. Timo, du hast jetzt gesagt, Shenmue ist eine Hype-Serie. Und das war auch einer der Kommentare unter letztem Podcast, dass sich da einer drüber lustig gemacht hat und gesagt hat, ja, das Shenmue ist doch nicht gehypt. Call of Duty ist gehypt, Assassin's Creed ist gehypt. Jetzt hast du das auch in den Mund genommen, das Wort. Ist denn Shenmue jetzt eine gehypte Serie oder nicht?
Also ich würde es als Liebhaberserie, wie du es auch schon gesagt hast, bezeichnen. Und was ich mit Hype meinte, ist eben der, den man jetzt generiert hat durch so eine Knallermeldung. Also ja, aber ich würde es nicht als gehypt, wird es auf keinen Fall. Ich würde auch nicht sagen, dass wird Call of Duty gehypt. Was ist denn ein Hype-Spiel?
Ich denke, die Frage ist einfach, wer bei sowas hypt quasi. Bei Call of Duty wird einfach durch die Werbung, durch die PR angespitzt. Und bei Shenmue ist das wieder eher so aus der Fangemeinde rausgewachsen wieder.
Ja, es ist eine Definitionsfrage. Also was bedeutet eigentlich gehypte Serie? Aber ich würde zum Beispiel Assassin's Creed und Call of Duty würde ich eher nicht als gehypte Serien bezeichnen, weil da weiß man halt, was da rauskommt im Herbst. Das kommt halt jedes Jahr mehr oder weniger, sagen wir mal böse gesagt, das Gleiche. Man weiß, was man bekommt. Und ab der E3 läuft die PR-Maschinerie. Da kann man dann irgendwie genau die Uhr danach stellen. Dann kommt der erste Trailer und dann geht's los. Und dann gibt's die Previews und die Titelstories in den großen Magazinen und so. Aber das bezeichne ich eher so weniger als Hype. Sondern aber so Hype ist jetzt da für mich eher so dieses, wo so eine mega Erwartungshaltung aufgebaut.
Genau, wird. So Idee, die Peter Molyneux-Geschichten.
Ja, genau.
Der Hype-Typ.
Witcher war ein Spiel, was mega gehypt war. War halt jetzt rückblickend ein Spiel, was dem Hype gerecht werden konnte. Destiny war ein Spiel, was dem Hype halt nicht gerecht werden konnte. Aber ich das bezeichne das eher so von dieser Erwartungshaltung, die im Vorfeld aufgebaut wird. Und die kann, das ist ja mal ein Wechselspiel, die kann sowohl von den Gamern kommen, die sich dann aber so mit der Presse halt hochschaukeln, weil klar, was viel Interesse zieht, wird ja dann auch viel Berichterstattung stattfinden und dann interessieren sich noch mehr Leute dafür und dann schaukelt sich das halt so hoch. Also da weiß man immer nie so ganz, wer da eigentlich der Auslöser ist. Es ist halt immer so ein Henne-Ei-Problem. So fängt die Presse damit an und zieht die Leute nach oder fangen die Leute an, sich für das Spiel zu interessieren und dann merkt die Presse, oh, da interessieren sich die Leute dafür, also da machen wir mal irgendwie große Berichterstattung dazu. Deswegen würde ich jetzt sagen, zumindest so oft und so krass, wie das Thema diskutiert ist, würde ich jetzt schon den Satz Shenmue ist eine gehypte Serie so stehen lassen, aus meiner Sicht. Du nicht?
Ich würde sagen, dass auf der PK ein Hype irgendwie generiert wurde, aber vor einem Jahr war das auf keinen Fall eine gehypte Serie, weil da war sie tot. Also ich habe nicht daran geglaubt. So.
Okay.
Noch weniger als an Last Guardian eben.
Ein weiterer Aspekt, den wir auch in dem Podcast angesprochen haben, war so dieses so, ach herrje, wenn das jetzt Schule macht, also sprich, wenn die ganzen Publisher alle sagen so, hey komm, jetzt haben wir so eine alte Mist-Serie da noch in der Schublade, dann machen wir mal so einen Kickstarter, zahlen die Trottel eh, weil die freuen sich ja über alles und dann geht das erst los. Also dann quasi müssen wir jetzt jedes Spiel, also wir als Kunden müssen jetzt jedes Spiel erstmal vorfinanzieren, wenn wir da einen neuen Teil haben wollen. Seht ihr euch da tatsächlich auch so ein bisschen einfach vor so einen Hype oder beziehungsweise PR-Karren gespannt, Thomas?
Puh. Das ist eine Frage, du.
Ja, wir stellen auch unangenehme Fragen.
Ja, ich bin gerade ja jetzt vor den PR-Karren gespannt.
Also, weil im Prinzip, ihr habt ja jetzt Geld, also habt ihr bares Geld bezahlt. Timo hat 100 Euro für 2 Bier ausgegeben, weil bisher hat er nichts bekommen erstmal. Und er hat aber Geld da bereitgestellt und dafür gesorgt, dass viel Berichterstattung stattfand und alle gesagt haben, hey Mensch, schau mal, wie das abgeht hier, 3 Millionen innerhalb von einem Tag und so. Viel mehr ist da nicht mehr dazugekommen. Ich glaube, bei 3,6 oder sowas steht's jetzt. Aber im Grunde wurdet ihr ja schon, sag ich jetzt mal ganz böse und zynisch, von Sony missbraucht, um eine PR-Kampagne für ein Spiel zu starten, von dem man nicht weiß, ob da überhaupt ein Markt besteht.
Ja. Gut, das ist natürlich, der Markt ist natürlich erstmal egal, wie gesagt. Mir ist der springende Punkt einfach, dass ich jetzt die Aussicht habe, halt in absehbarer Zeit diese Shenmue 3 zu spielen auf meinem System, auch wenn es eine Weile dauern wird. Und ich bin ja generell halt schon Kickstarter relativ positiv gegenübergestellt.
Aber glaubst du denn, man kriegt für 3, irgendwas Millionen, weil die genaue Zahl, das ist ja so ein weiteres Ding mit dieser Intransparenz, so für 3,4 Millionen, da kannst du nicht mal Visitenkarten drucken für irgendein anderes Spiel. Was soll denn da rauskommen?
Ne, gut, diese Frage natürlich, also wer jetzt über Nothing ist vollkommen klar, dass das natürlich nicht alles sein kann, dass da noch irgendein anderer Anbieter dahinter steht und noch Geld reinsteckt. Ich habe es eben so gesehen, dass der Kickstarter ähnlich auch wie bei Bloodstained so funktioniert einfach. Es ist quasi nochmal eine handfeste Möglichkeit, um A, zu schauen, ob wirklich Interesse da ist. Und wäre wirklich halt einfach, um dann auch das Spiel wieder publik zu machen, was ich auch durchaus legitim finde.
Also dieses Interesse abklopfen hatte ich jetzt nicht gestört.
Das?
Das Interesse abklopfen, weil du gesagt hast, ja, mal schauen, ob da Interesse da ist. Also sprich, die anderen, also der Johannes und der Michi, die haben das halt eher so Missbrauch als Marktforschungsinstrument genannt.
Sehe ich nicht so. Ich habe jetzt einfach, also meine, du kannst natürlich einfach rumfragen, ja, würdet ihr Spiel sowieso kaufen irgendwie? Dann sagen natürlich Millionen Leute, ja, würden wir machen. Wenn du einfach sagst, ja, würde ich kaufen und bam, hier ist mein Geld, ist natürlich eine andere Aussage. Also kann ich mitleben. Ich habe auch nie anders verstanden. Also wenn sich jemand irgendwie natürlich jetzt irgendwie einbildet, er kann jetzt entscheiden, ob das Ding kommt und von meine 30 Euro irgendwie machen jetzt irgendwie den Kohl fett. Das ist auch wieder eine Form der Selbstlüge.
Also ich bin immer noch gespannt überhaupt, ob sich das verkaufen wird. Weil, also ich, anscheinend bin ich echt ein bisschen so, wie sag mal, so grundsätzlich negativ eingestellt, weil ich schon so lange hinterher heul der Serie. Aber ich glaube jetzt auch mit den 3,7 Millionen, was drauf sind, klar, als Marktforschungsinstrument klappt das aber jetzt, also mal abgesehen davon, klappt das ja nur einmal, so wie die anderen ersten großen Kickstarter-Sachen ja auch halt, weil es neu ist, Hype hat und dann nicht mehr. Aber ich glaube, davon abgesehen, ich hätte nicht gewusst, wie man das sonst anpacken soll. Wie gesagt, eine normale Ankündigung, so hey Leute, es kommt Shenmue 3 und ihr könnt es dann irgendwie in 2 Jahren kaufen. Ich weiß nicht, ob das halt irgendwie was gezogen hätte. Und so war es halt wirklich so, dass halt auch Sony sagen kann, hey, guck mal an, wie viel eben, wie du gesagt hast, wie viele Leute da Geld hinwerfen. Da ist ja eine Fangemeinde da, aber naja, die ist halt bloß besonders laut und zahlt halt wie ich irgendwie $100 für eine Vorbestellung.
Es hätte schon gezogen, denke ich, aber einfach, man muss halt bedenken, würde ich sagen, dass dieser Kickstarter natürlich auch wieder halt der Fangemeinde wieder so ein Gefühl der Partizipation auch bei dem ganzen Ding gibt.
Ja, ja genau, wie gesagt, ich finde auch für den Moment ist ein super Kniff gewesen, wenn es transparenter, also klar, Transparenz hat mega gefehlt und das hätte da sein müssen und dann hätte wahrscheinlich keiner was sagen können, aber ich zweifle immer noch daran, dass sich das Ding dann trotzdem noch gut verkauft danach, weil...
Ja, aber wenn man, ist es wichtig?
Ja, natürlich.
Interessiert uns das?
Ja, ne, ich freue mich natürlich um.
Sind Aktionäre von Sony oder von Yu Suzuki?
Naja, weil ich freue mich natürlich um den dritten Teil, aber ich meine, es ist halt Markt und irgendwo, klar, ja, ich rede gar nicht.
Sein. Wir sind ja in diesem Markt kein Teilhaber.
Ja, doch, wir, du bestimmst ja mit deinem Geld. Wir können
nicht ändern, wenn Shenmue 3 sich für 5 Millionen mal verkauft. Was für uns zu zählen hat, ist einfach, können wir an Shenmue 3 spielen und ist das ein interessantes Spiel?
Ja, das habe ich mir beim ersten, zweiten auch gedacht, aber dann war kein Geld mehr dafür im dritten und ich musste 14 verdammte Jahre auf den dritten Teil warten. Das ist halt das Problem, was du halt hast. So, wenn du ein Spiel machst, was halt ein super Liebhaber-Ding ist, dann spielen 5 Leute und die freuen sich mega drüber, dann war es halt auch das Letzte von der Serie.
So. Ja, aber besser so vielleicht, als wenn dann irgendwie halt dann Shenmue zu einem Dauerbürger geworden wäre wie Call of Duty.
Ja, klar, aber vielleicht habe ich da auch schon langsam doch jetzt eine Markt- oder eine wirtschaftliche Sicht angenommen. Aber so ja, funktioniert es halt nicht. Komplett.
Ich sehe das aus Spieler und aus einer wissenschaftlichen Sicht, aber der Markt, der ist mir vollkommen egal.
Es sind halt wirklich die zwei Spannungspunkte. Und das ist
auch wirklich als Spielebranche einfach. Wir haben nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie uns außerhalb von dieser Marke zu entwickeln. Denkt man den Film zum Beispiel, ja? Beim Film kommt keiner an, ich glaube nicht, dass ich dieser Film von Wes Anderson am Kino in einer Kiesenkasse mit Transformers messen kann. Scheißegal, er ist da und er ist gut.
Sagt ja nicht keiner mit Messen, sondern halt überhaupt, ob er sich rentiert für die Firma. Weil genau. Wenn Wes Anderson nichts verkaufen würde, dann würde er einen Film machen, finden alle geil und dann war es es auch.
Aber ich sag mal so, wenn sich es jetzt für Sony nicht rentieren würde, hätte er nicht gemacht. Die haben nicht was dabei gedacht haben.
Ja, aber das mit dem Argument mit dem Film...
Und wenn ich verkaufen sollte, wie gesagt, es ist eine Prestigefrage letzten Endes auch, wie gesagt. Sony hat gesagt, okay, wir machen hier Shenmue 3, hat mit dieser Aussage allein halt schon Microsoft tierisch in den Arsch getreten auf der E3, und das ist viel wert, das ist gute PR.
Ja und nein. Also, da waren jetzt, ich habe jetzt 1000 Gedanken in meinem Kopf, die ich erstmal aussprechen möchte. Also, im Grunde bewegen wir uns natürlich in dieser Diskussion zwischen so einem Spannungsfeld, was du vertrittst, Thomas, dieses, okay, Spiele sind einfach ein Kulturgut, genau. Und ein Kunstding und das muss sich nicht refinanzieren unbedingt. Also das muss mich auch als Kunden nicht interessieren. Wenn mich das Produkt anspricht, dann ist mir das egal, ob sich's refinanziert. Also sprich, ein Kulturgut. Und Timo hat eher natürlich so ein bisschen diese, okay, da muss sich halt refinanzieren, weil sonst ist halt Quatsch, weil es ist halt, ist und bleibt ein Produkt. Und die Wahrheit ist natürlich so immer so ein bisschen mittendrin, obwohl jetzt ja keiner von euch beiden so eine extrem krasse, einseitige ja, polare Position vertritt.
Genau, ich bin ja Game Jammer, ich mache ja auch einfach Spiele aus Kunst. So.
Eben,
also,
genau.
Ist nicht nur rein wirtschaftlich.
Das Argument mit dem Film ist aber natürlich Blödsinn, weil Wes Anderson kriegt halt von keinem Filmstudio irgendwie Geld oder irgendwas, wenn die Filme mega floppen würden. Der spricht natürlich...
Aber es gibt natürlich andere, die einfach halt keine Hitgaranten sind.
Ja, das schon. Aber die machen dann halt auch kleine Indie-Filme, die auf irgendwelchen Festivals laufen und die müssen dann halt tingeln. Kriegen dann vielleicht, wenn sie Glück haben, dürfen sie nochmal irgendwie mit für 2,50 Mark einen neuen Indie-Film drehen. Aber die kriegen halt nicht das fette Budget, was irgendwelche anderen Filmemacher bekommen. Also selbst da... Aber es gibt
natürlich viel große kulturelle Förderung von manchen Staaten und Organisationen. Was wirklich wieder der Filmbranche, der Spielebranche einfach fehlt, aber gut, anderes Thema.
Genau, da haben wir natürlich dann einfach, weil wir auch andere, ja, ich sag mal, Förderungsstrukturen haben, wie du richtig sagst, und auch natürlich andere...
Förderungsstrukturen haben, essentiell?
Nee, ich meine im Filmbereich, also andere Förderungsstrukturen. Also da wird eher, weil man da halt sagt, hey, das ist, oft ist ein Film halt auch kulturell wertvoll, eine Dokumentation wird halt zum Beispiel mal gefördert von irgendwelchen Sachen, wo man sagt, okay, die wird das Geld nicht mehr einspielen, aber es ist eben kulturell wertvoll und von der Gemeinschaft so fördernswert erachtet, dass man so eine Dokumentation hat. Oder wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo wir sagen, okay, da zahlt eben jeder seine Gebühren und davon werden eben auch mal Sachen finanziert, von denen man der Meinung ist, dass sie halt irgendwie einen pädagogischen Wert oder sonst irgendwie einen
kulturellen Wert haben.
Genau, einen kulturellen Wert. Das ist ein anderes Fach, in dem wir uns aber halt im Games-Bereich noch nicht bewegen, weil da ist die Förderung tatsächlich einfach noch in den Kinderschuhen und da wird's halt nicht einfach sagen, hey, wir finden halt Shenmue sollte zu Ende geführt werden als Serie, deswegen machen wir dann größeren Fördertopf auf.
Und ich meine, wir können natürlich annehmen, eventuell, dass auch Sony ähnlich gedacht hat dann. Wir wollen mal was für das Medium tun und machen mal dieses Spiel auf das. Brauchst du das langweilig?
Also wenn nicht mal die PR dran glaubt, dass Sony was Gutes macht, dann glaube ich das auch nicht. Aber tatsächlich, die Frage ist doch, und ich finde, das ist bisher irgendwie auch nicht so ganz klar geworden, ich war immer der Meinung, okay, Sony schmeißt dann auch nochmal was dazu in den Topf. Da war ich aber offenbar auch irgendwie eine Falschinformation aufgesessen, weil es dann irgendwie hieß, nö, Sony macht nur Publishing. Also sprich, klar, die kümmern sich so ein bisschen um Marketing und so, aber zur Entwicklung zahlen die keinen Cent mit dazu. War zumindest eine Sache oder eine Aussage, die in den Kommentaren getätigt wurde und als Kritik oder als Fehler an unserem Podcast kritisiert wurde. Also was jetzt? Also das ist ja dann, Timo, macht die Sache noch viel schlimmer, wenn Sony nicht mal den Rest der Entwicklung zahlt.
Naja, das ist eben die große Frage. Ich frage mich halt, wo das Geld herkommt. Also wenn, gut, bei vom Publishing kostet natürlich auch mega Geld und wenn dann das Marketing vielleicht sogar mit reinfällt, dann sind wir ja wieder bei der Hälfte, was dann insgesamt so damals halt, oder was halt insgesamt eine Produktion oder ein Projekt kostet. Aber trotzdem ist dann mega, also fehlt ja noch mega viel Geld. Ich frage mich auch und ich habe auch keine Informationen, wo das herkommt.
Was hältst du denn von diesen geheimen Geldgebern, die zwar im Kickstarter erwähnt werden, aber sonst in keinster Weise benannt werden?
Ja, also ich bin ein Fan von Transparenz in allen Dingen, also egal worum es geht, auch in meinen beruflichen Tätigkeiten und es kreide ich natürlich auch an. Ich würde mir wünschen, dass es, aber der andere Sache ist auch wieder die, dass du es ja bei anderen Produktionen auch nicht unbedingt weißt. So, du hast halt weißt, okay, das Studio macht's, aber wo die ihr Geld jetzt oder wie Uwe Boll sein Nazi-Gold, wo er das halt immer hatte bei Filmen. Das wäre eine andere Sache, bei Filmen kann man das machen anscheinend, die Finanzierung so. Das ist halt die Frage, aber wenn viel Transparenz fehlt, ist der Unmut immer groß und das hätte ich mir noch gewünscht. Ja.
Bei anderen Projekten ist aber der Unterschied, dass die kein Geld von mir wollen. Also das heißt, wie jetzt Studio XY sein Spiel finanziert und wer da noch Geld mit reinschmeißt oder sowas, das ist mir dann egal, weil ich kriege am Ende ein fertiges Produkt, das kaufe ich dann für 60 Euro im Laden oder ich lade es mir runter für 15 Euro oder so, aber da ist es mir dann egal, wie das finanziert wurde.
Ach so, Shenmue, war da was von 2017, dass es schon rauskommt? Gibt es da eigentlich schon, ich habe das gar nicht mitbekommen, gibt es da schon einen Release-Termin ungefähr?
Weiß nur das Jahr, soweit ich weiß.
Bitte?
Ennis? Nur 2017, ja. Also
ja,
das
weil
stand
das
zumindest im Kickstarter drin, was sehr
ambitioniert ist. Ja, ist ja eben, also ich kann mir, weil du die Analogie mit den anderen Spielproduktionen, da finanziert sich, also man weiß ja, dass die größte Phase, wo Geld reinkommt, immer der Vorverkauf ist. Und irgendwie kann ich mir denken, dass es fast jetzt die Phase von, ja, vielleicht nicht ganz, aber wenn es in 2 Jahren kommt, dann müssen die ja schon echt ein paar Jahre dran arbeiten. Die können ja jetzt nicht jetzt anfangen, so, hey, komm, fangen wir an und in 2 Jahren hauen wir das Game dann raus. Also ich denke mir, dass es vielleicht auch schon früher angefangen hat und jetzt so eine Art Vorbestellung ist. So, vielleicht.
Aber dafür hat man vergleichsweise wenig von dem Team gesehen bisher, ne? Weil es ist ja immer Yu Suzuki, der sich da hinstellt. Aber dass der mal sagen würde, hier und hier ist das Studio und wir machen aber so eine Kamerafahrt durchs Studio, wo hier 150
Leute... Zumindest auf seinen Updates relativ viel schon über die Leute gesagt, die mitmachen. Okay. Da ist schon sehr viel vom Originalteam dabei.
Okay. Das halt, ich glaube, das behalten die sich auch so ein bisschen vor, jetzt dann immer so shitweise zu teasern, damit eben die zwei Jahre immer schön halt noch was zu zeigen ist. Und ich glaube, da machen die ja gerade einen Hype auch drum. Jetzt kannst du ja von dem Sprecher, der ehemalige ist jetzt wieder dabei. Und wenn du jetzt irgendwie über 1.000 Euro gebackt hast, dann spricht er dir deine Mailbox-Ansage und sowas. Also die bauen bisher jetzt ein, so in die ganze Maschinerie mit.
Okay, aber trotzdem irgendwie ein schwieriges Thema, wo man nicht so genau weiß, woran man ist. Man muss halt tatsächlich abwarten, was dabei rumkommt. Vielleicht wird es ein super Spiel, kommt raus, hat uns alle Lügen gestraft und ihr steht als die glorreichen Samariter da, weil ihr dieses Spiel frühzeitig finanziert habt und daran geglaubt habt. Aber ihr habt jetzt weiterhin vor, da irgendwie in dem Kickstarter auch beteiligt zu sein, Thomas. Ne? Also du wirst jetzt dein Geld nicht zurückziehen oder so. Du wirst jetzt einfach erstmal harren der Dinge, die da kommen mögen.
Momentan sehe ich da keinen Grund, irgendwie zurückzuziehen.
Ja, so ein Grund wäre ja zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie man sagt, hey, war mir dann irgendwie zu untransparent und unlauter, was da passiert ist und dass dann Sony da irgendwie mit drin hängt, aber dann irgendwie doch nicht und so, das okay, aber du hast jetzt auch nicht so viel bezahlt.
Ich habe jetzt nicht viel Geld ausgegeben, das weiß, wie gesagt, wie viel, das waren vielleicht 22 Euro, das ist halt irgendwie ein Kinobesuch mit der Cola am Wochenende.
Das stimmt, ja.
Da habe ich mir einfach Scheiß drauf. Und wie gesagt, so generell, also meine Kickstarter-Quote ist tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe relativ viele gebackt und ich habe auch für gewöhnlich immer halt bekommen, was ich davon erwartet habe. Also ich meine sowas Geschichten wie Shovel Knight zum Beispiel.
Das wäre richtig gut geworden dann.
Ne? Ein Bombe.
Ich habe nie was gebackt. Bitte? Ich habe noch nie was gebackt, tatsächlich.
Okay.
Außer das halt jetzt.
Diverse Spiele, diverse Bücher und sowas. Also ich war bisher nicht enttäuscht gewesen. So ein paar Sachen stehen noch aus, ein paar haben ein bisschen Probleme gerade, aber gut, das Risiko ist mir auch klar, also damit kann ich leben.
Also du betrachtest es tatsächlich auch als, sag ich mal, so kleines Venture Capital Investment, also kleine Risikokapitalinvestition, dass man sagt, okay, ich weiß, ich finanziere da so einen Traum mit und ich weiß aber auch, dass das schiefgehen könnte.
Ich sehe es auch so ein bisschen tatsächlich durch auch als Pflege des Mediums im kleinsten Umfang quasi.
Ah, okay. Mhm. Also als private Kulturförderung mehr
oder weniger. Ich sag halt, ich will Spiele haben wie Shovel Knight oder wie demnächst jetzt zum Beispiel, wie heißt das Ding von den Neverhood machen, das neue? Dass dieses Claymation Adventure, das rauskommt?
Keine Ahnung, bin ich völlig blank. Ja.
Egal, dieses Adventure auf jeden Fall. Ich will solche Spiele haben, ich will weniger Call of Duty, ich will mehr interessante Spiele haben und dann kann ich auch mal sagen, okay, die wollen das machen, die können auch dann für mich Unterstützung in Form von Geld kriegen. Ich gehe jetzt nicht mit irgendwelchen Mörderbeträgen rein, aber eben halt figuriert, dass auch das Spiel dabei rumkommt für mich.
Ja, gut, das finde ich tatsächlich einen validen Punkt. Das finde ich tatsächlich einen validen Punkt, dass man sagt, das ist dann quasi meine private Kulturförderung.
Genau, ich meine, Sprüche machen kann man viel und hier halt auf Facebook rumragen, keine geilen Spiele mehr, aber wenn du einfach sagen kannst, okay, die wollen was Cooles machen, hier habt ihr von mir jetzt, bam, 30 Euro, finde ich okay. Mhm. Und mein Gott, wenn es mal schief geht, ich weiß, Produktion ist halt einfach eine schwierige Angelegenheit, war ich zumindest eventuell dann durch die Dokumentation davon unterhalten.
Glaubst du denn, dass Shenmue 3 wirklich als Open World rauskommt oder wird das, also was wird das? Weil das finde ich auch immer so aktuell noch, man weiß ja überhaupt nicht, was das sein werden.
Also ich würde spontan sagen, es wird nicht Open World, wie das, was wir halt dann GTA und Red Dead Redemption der Open World verstehen. Das wird halt auch versuchen, den Umfang halt von den ersten beiden haben, schätze ich. Also mit überschaubaren Gebieten, die aber halt dann in sich offen sind, mit Möglichkeiten, was zu tun bieten. Mhm. Timo, also wie ist das dieses extreme Go Anywhere, Do Anything und aber kann ich auch gut mit leben, da habe ich auch mehr Bock drauf.
Mhm. Timo, was glaubst du, was du jetzt bekommst für deine 100 Euro? Dollar?
Also es hieß ja mal für 10 Millionen Nee, 10. Wie viel? Sagen wir nochmal, wann gibt es Open World? 10 Millionen.
Das war mal so was, was im Raum stand. Ich weiß nicht, wo diese Information herkam, ob das wirklich im Kickstarter aufgetaucht ist oder ob das irgendwie über dritte Quellen reinkam. Mhm. Dass es dann hieß, ja, wenn wir 10 Millionen über Kickstarter bekommen, dann machen wir das Spiel, was wirklich alle haben wollen.
Das ist halt die Frage, das haben wir, glaube ich, im privaten Gespräch schon mal geklärt. So, das ist ja gar nicht das, was ich haben will, weil ich kann mir Shenmue gar nicht so als wirklich Open World eben vorstellen, wie es halt die anderen in der heutigen Zeit sind. Deswegen ist echt schwierig zu sagen. Also ich denke auch nicht, dass 10 Millionen zusammenkommen. Es wird schwer. Es gibt ja noch mal so einen Peak immer eigentlich am Schluss von Kickstarter. Da ist mal die andere Frage, aber auch dann bezweifle ich, so wie das ausschauen soll. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich will halt einfach sowas wie am besten, also am liebsten sowas wie den ersten Teil, wieder so richtig schön komprimiert. Wenn die anfangen irgendwie dann zu strecken wieder oder solche Sachen. Oder das ist eigentlich mein letztes Bedenken, was ich eigentlich bei der Kampagne habe, dass die halt sagen, okay, wir haben jetzt wirklich 10 Millionen eingenommen, jetzt machen wir halt Open World und jetzt machen wir hier noch, da gibt's ja Stretch Goals, wo dann die Stadt noch ausgeweitet wird und hier noch eine Nebenquest und das ist sowas brauche ich gar nicht. Also ich will meinen ersten Teil nochmal mit einer 3 hinten dran sozusagen.
Okay. Wie ist das mit der, die Story endet doch mit so einem Cliffhanger in Teil 2, ne? Also ohne den jetzt zu spoilern, aber das muss eigentlich auch schon weitergehen, wenn man die Story weitererzählen will, ne?
Ja, also der erste Teil ist ja schon so mit, also Cliffhanger, dann kam ja der zweite und der endet relativ irgendwie gemächlich, wie ich es in Erinnerung habe. Ich glaube, den also ersten.
Das war der erste, der mit dem Cliffhanger, okay.
Ja, der erste hat einen mega Cliffhanger gehabt und also dann so Aufbruch so mäßig und dann der zweite Teil. So wie ich mich erinnern kann, das ist echt lang her und ich spiele eigentlich immer nur den ersten, aber der endet irgendwie so total unbefriedigend, einfach so, kein Endkampf und jetzt stehen die da so und ja, aber kommt ja bald der dritte Teil dann und dann wartet man halt die Jahre.
Hast du nicht sogar gesagt, so man merkt richtig an die Stelle, wo das Geld ausgegangen ist?
Ja, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, so irgendwie da normal beim letzten Teil, da gab es so mega Showdowns am Ende und irgendwie habe ich echt das Gefühl so, ja fuck, jetzt haben wir kein Geld mehr und irgendwie, wahrscheinlich haben die hintenrum auch schon gesagt, so ja okay, Dreamcast ist eh tot, Leute, ihr habt noch ein Jahr und irgendwie kommt es so, habe ich das Gefühl noch so in Erinnerung.
Okay, ja gut, also um den Podcast auch mal langsam zum Ende zu führen. Es ist, glaube ich, einfach weiterhin ein schwieriges Thema. Es gibt da, glaube ich, keine richtige oder falsche Meinung. Ich kann eure Sichtweise da absolut akzeptieren, dass ihr halt einfach sagt, das war es mir wert und ich möchte das so haben. Und die Begleitumstände, die andere Leute vielleicht merkwürdig finden, finde ich dann aber auch so okay. Aber ich kann auch durchaus eben die
Meinung... Ich meine, wir wurden in der Branche härter beschissen, kann man mal sagen. Da gab es schon ganz andere Kaliber.
Beispiele?
Assassin's Creed Unity?
Da fühlte ich mich nicht beschissen. Ich war der einzige Spieler der Welt scheinbar, der auf der PS4 dieses Ding ohne Bugs und Fehler spielen konnte.
Ich erwarte schon lange nichts mehr von der Serie.
Ja, aber generell halt so diese Riesendinger, die dann verbuggt rauskommen, die nicht funktionieren, die gepatcht werden, die dann noch mit irgendwelchen DLCs dann versehen werden, die halt eindeutig einfach nur rausgeschnitten wurden. Also da gab es schon ganz andere Kaliber.
Also Batman auf PC oder sowas wäre, glaube ich, so ein Beispiel, wo man einfach sagt, okay, da wurde einfach ein Haufen Code Mist auf Disk gepresst. Offenbar,
keiner merkt.
Genau, offenbar in dem bewussten Wissen, dass das nicht funktioniert in der Form, wie es da steht und trotzdem halt sagt, naja, gut, wird man schon.
Also ich bin einfach nur mega gespannt, ob es noch jemand versucht, über Kickstarter das Gleiche so abzuziehen. Vielleicht auch mit mehr Transparenz, aber ich glaube einfach, also ich frage mich wirklich, ob das noch jemand macht, weil wenn ich jetzt denke, so, wenn du jetzt irgendwo sitzt und denkst, okay, wir haben jetzt irgendwie Half-Life 3 oder so, okay, das ist eine andere Aufnahmeform, aber irgendein anderes Spiel, was halt so einen Stellenwert hat und dass man dann nochmal das Risiko nimmt.
Half-Life 3 wäre auch echt ein Eigentor, also weil Valve, die ohne Ende Kohle mit Steam scheffeln, wenn die jetzt kommen würden und sagen, hey, wir brauchen mal 3 Millionen für Half-Life, dann glaube ich, dann würde ich echt lachen. Also,
Aber jetzt kommt natürlich wieder halt dieser Zeitfaktor ins Spiel gerade, wenn jetzt die Leute gerade diesen Podcast am Sonntag hören jetzt, wir nehmen den etwas früher auf, das ist ja allgemein bekannt, nehme ich an, ne, dass wir nicht live reden.
Das ist alles live, natürlich.
Was? Nein, aber am 4. Juli dürften ja höchstwahrscheinlich 2 neue Kickstarter an den Markt gehen, die ganz ähnlich laufen könnten.
Aha.
Was? Die sich gerade so abzeichnen. Das eine ist der Nachfolger von Virtue's Last Reward.
Aha.
Okay.
Die wird jetzt gerade schon richtig angeteased. Also ich glaube, die kommen. Denn der andere ist, vor ein paar Stunden hat erst Concept, also die Firma von Keiji Inafune, einen Trailer gezeigt von einem Spiel, das halt unwahrscheinlich nach Mega Man Legends 3 aussieht. Aber halt die Lizenz anscheinend nicht braucht oder so. Das sind beide natürlich wieder halt sehr wahrscheinlich Kickstarter-Kandidaten gerade.
Aber der Inafune macht doch jetzt dieses Recore, dachte ich.
Ja, der macht viel. Das ist natürlich erstmal eine Produktionsfirma.
Ach so, okay.
Das wird ja nicht alleine hier zusammencoden.
Ja, ich meine jetzt so, wenn jetzt, also stell dir vor, jetzt macht Microsoft, kommt jetzt mit der HoloLens und sagt, ja, wir wollen jetzt mal checken, so wie viele Leute das überhaupt kaufen wollen, und machen einen Kickstarter. Und das, ich bin gespannt, ob sich jemand von den Großen halt das nochmal traut. So, obwohl es ja klar von Sony nicht selber produziert, aber ob das jemand noch so eine von den Großen einer eine Bühne gibt und so eine Marketingstrategie fährt.
Es kommt dann, aufs Spiel an, ganz einfach, denke ich mal.
Ja, aber auch dann. Ich frage mich, wie gesagt, wenn's eins machen kannst, dann Shenmue. Und selbst da war es jetzt so mit viel negativer Schwingung. Ich frage mich, ob das noch jemand versucht und wie es dann ausgeht.
Ich wüsste nicht, mit was tatsächlich.
Ja, eben, wüsste ich auch nicht.
Das einzige Spiel, das momentan noch ungefähr diese Fanbasis hat und auch diesen bringt zu Ende Faktor, wäre wirklich eben Mega Man Legends. Und das hat der Capcom vor kurzem eingestampft auf 3DS.
Mega was?
Mega Man Legends?
Ja, ich weiß schon, ich weiß, da habe ich noch weniger
eine Fangemeinde. Das ist PlayStation 1-Spiele überhaupt, die man noch spielen kann.
Ist halt auch so Kategorie kleine, aber laute Fangemeinde wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja. Also ich habe ja... Das ist
in diesem Kaliber ungefähr, aber Capcom will es nicht machen wahrscheinlich.
Ja, das ist halt aber immer schwierig, ne? Wenn du so eine laute Fangemeinde hast und dann denkt man halt immer so, hey, da gibt's einen Megamarkt und aber es ist halt wirklich nur eine kleine
Megamarkt.
Ja, genau, Megamarkt. Wirklich halt nur eine kleine Gruppe und die da eben einfach laut ist und ja, muss man mal abwarten.
Ja, aber gerade dann, wie gesagt, wieder kriegst du eine tolle Sache, dann kannst du wirklich sagen, gerade bei einem kleineren Spiel dann, okay, Fangemeinde, wir bieten es euch an, jetzt liegt's an euch.
Das stimmt, aber ich finde halt, Kickstarter ist immer so ein bisschen Augenwischerei, weil da einfach dann immer behauptet wird, man könnte mit diesem Geld wirklich was Ernsthaftes finanzieren und das ist halt de facto einfach nicht so.
Es kommt eben auf das Spiel natürlich an. Klar, durch Shenmue kannst du mit dich finanzieren, aber in Shovel Knight eben schon.
Das schon, ja, okay, klar, aber das ist dann halt auch Pixeloptik und auch merklich kleiner angelegt als halt jetzt irgendwie so ein großes Ding. Und halt natürlich auch weniger Erwartungshaltung. Ich glaube, das ist halt auch so ein Problem bei Shenmue, dass die Leute halt jetzt beim dritten Teil einfach eine mega Erwartungshaltung haben.
Klar,
halt,
die ist astronomisch bei dem Ding.
Ne? Ist halt nicht so ein kleines Ding mit, ach ja, sieht ganz nett aus, ganz ulkig, schmeiße ich halt mal einen Zehner rein, sondern du erwartest halt eine fette, ohne, also auch wenn ihr das Wort jetzt nicht mögt, aber eine fette AAA-Produktion. In den Köpfen ist sie zumindest als solche irgendwie angelegt. Und
ja, das ist auch eines der echt Probleme mit dem Kickstarter, finde ich jetzt auch, dass den Leuten wieder irgendwie halt dann doch dieser Gedanke in den Kopf kommt, du kannst halt ein Spiel auf dieser Qualität für 2 bis 10 Millionen machen, was natürlich halt nicht realistisch ist.
Also das war auch tatsächlich da eine dieser Sachen, wo ich dann zum Beispiel kurz davor war, mich blenden zu lassen. Das waren diese ganzen Stalker-Sachen, die da irgendwie neu kommen sollten und wo sich dann aber schnell rausgestellt hat, so ey, okay, das ist alles sehr, sehr Halbseiten, was die da
anbieten. Diese Geschichte, ja.
Ja, genau. Aber das wäre halt tatsächlich sowas, wo ich sage, ey, wo ein neues Stalker würde ich sofort, also das würde ich sofort bezahlen. Das wäre mir halt, Stalker ist so, ich spiele es jetzt nicht jedes Jahr wie Timo, aber da würde ich sagen, hey, da würde ich auch einen Huni reinwerfen, so. Auch ohne Bier, also das wäre mir dann auch egal. Man hat vielleicht einfach solche Serien, wo man dann einfach ein bisschen auf einem Auge blind ist, aber das, finde ich, gehört ja auch so ein bisschen zum Gaming dazu, dass man da halt einfach so viel mit verbindet, weil man da irgendwie coole Erinnerungen dran hat. Und,
ja, und dann noch Transparenz, dann sind alle glücklich.
Dann noch Transparenz, ja. Und vielleicht nicht, ohne jetzt irgendwie Weißrussland was Böses zu wollen, aber vielleicht nicht irgendwelche weißrussischen Studios mit etwas fadenscheinigen Kickstarter-Aktionen, wo man nicht so ganz weiß, was da eigentlich dahinter ist, die dann aber auch irgendwie nach wenigen Tagen, glaube ich, oder nicht.
Die waren schnell weg.
Die waren schnell wieder weg, weil dann, glaube ich, selbst Kickstarter gemerkt hat, dass das nicht so ganz sauber ist.
Ich denke, das ist wirklich die Sache, was du eben sagst, einfach, die Leute müssen einfach transparent sein mit dem, was sie vorhaben. Ja. Das fand ich ja zum Beispiel auch bei diesem Kickstarter zu Bloodstained sehr gut. Die haben es ja ganz ähnlich gemacht. Die haben ja auch gleich gesagt, wir machen einen Kickstarter, weil unser Publisher hat uns gesagt, sie unterstützen uns, wenn wir beweisen können, dass dieser Kickstarter funktioniert.
Okay.
Da war also nie irgendwie ein Zweifel gewesen, dass da noch jemand hinten dran steht, der dann halt das nötige Restgeld reinsteckt, das einfach nötig ist, um ein Spiel in der Qualität zu machen. Solange das jemand auch offen sagt, habe ich kein Problem damit. Dann kann ich nämlich selber entscheiden, ob ich das dann unterstützen will und ob mir das dann wert ist.
Da vertrete ich halt immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen diese Erpressungsnummer. Also so, das ist halt so dieses, hey, wenn du uns jetzt schon Geld gibst, dann machen wir das auch fertig. Also das ist halt so ein bisschen wie...
Ja, aber auch nicht viel anders, als wenn du uns jetzt schon Geld gibst, bekommst du dann einen tollen DLC zum Start dazu.
Genau, das ist ja auch dann immer so ein bisschen so, diese Vorbestellung fühlt sich ja, natürlich weiß man schon, dass es rauskommt, aber es fühlt sich halt auch immer so ein bisschen irgendwie an wie, ja, bestellt mal jetzt alle fleißig vor, damit, dann wird das auch richtig geil, wenn es rauskommt, aber auch nur dann, so ungefähr.
Aber in dem Fall natürlich halt, bestellt mal schön vor, dass wir hier schön schon mal unsere Bilanzen hier haben. Wie ging es so, bestellt mal vor, dass ihr das Spiel machen könnt.
Aber im Grunde ist doch, wenn man jetzt mal das so betrachtet, das Vorbestellen ja eigentlich fast noch besser als so ein Kickstarter, weil man einfach sagt, hey, mit dem Vorbestellen zeige ich, okay, ich möchte das Spiel haben, ich bin bereit dazu. Das ist doch eine viel legitimere Form der Marktforschung eigentlich, als mir vorher schon mal Geld abzuknöpfen.
Sehe ich jetzt eigentlich andersrum tatsächlich.
Echt? Okay. Also eine Vorbestellung ist ja was, wo man sagt, ja mein Gott, bestellt man immer vor. Vorbestellung
hat im Prinzip halt einfach den Vorteil, dass halt der beschissene GameStop dann quasi halt seine Liefermengen gut planen kann und das war's quasi.
Genau, aber zahlen tue ich es erst, wenn ich es dann bekomme. Also das ist ja immer dann der Vorteil und auch bei irgendwelchen...
Zahlst du nicht andere, wie ist das? Ich habe nie vorbestellt, weil ich mich dabei schmutzig fühlen würde.
Also ich weiß es ja zum Beispiel bei Amazon, da muss man nichts zahlen. Bei Amazon okay. Ist es so, da kannst du auch irgendwie bis... Solange das Ding nicht verschickt wurde, kannst du es dann auch irgendwie wieder abbestellen.
Okay.
Und, deswegen ist es da halt im Prinzip eigentlich nur so ein... Ich bestell das halt mal. Ich mach's tatsächlich auch nicht, aber eher aus Prinzip. Da ist eher bei mir so eine moralische Sache, dass ich das erstens nicht unterstützen möchte und zweitens ja auch immer der, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Spiel wirklich, wirklich einfach nicht mehr zu kriegen war.
Ja, eben.
Also das heißt, und selbst bei so Spielen...
Die Atlus-Geschichte in den USA sind immer noch für die ersten 3 Monate zu kriegen.
Ja, und selbst bei so Spielen, wo es dann hieß, so... oh Gott, das wird Lieferschwierigkeiten geben und das ist so heiß begehrt, gab es dann auch irgendwie 2 Tage vorher schon im Mediamarkt in rauen Mengen. Und deswegen habe ich das noch nie erlebt und deswegen mache ich das nicht. Aber prinzipiell, ja, weiß ich nicht, sehe ich das dann halt eigentlich etwas unkritischer, als Geld vorher auf den Tisch zu legen, weil man halt einfach nur mal mehr oder weniger so per Handzeichen anzeigt, dass man dieses Spiel haben möchte.
Ja, wie gesagt, deswegen eben halt... diese Sache von wegen halt quasi eher halt eine gewisse Pflege des Mediums auf kleinem Level.
Also wie ich es gesagt habe.
Das ist ja wie gesagt so mein Gedanke in den meisten Kickstarter-Aktionen.
Gut, also wir werden das Thema glaube ich nie abschöpfend besprechen können. Ich verspreche aber, es ist jetzt erstmal vorerst der letzte Cast zu dem Thema. Also es wird keinen Reloaded 2 zu Shenmue 3 geben. Thomas, vielen Dank, dass du spontan so kurzfristig Zeit hattest und du wirst auf jeden Fall demnächst wahrscheinlich schon bei Micha wieder für irgendein Asia Hidden Gem oder sowas eingeplant sein. Deswegen wird man dich alsbald, bin ich mir ganz sicher, wieder hören in diesem Cast.
Alles klar.
Und Timo, dir knöpfe ich jetzt einfach das Versprechen ab, dass wenn sich deine Wohnungssituation so ein bisschen jetzt reguliert hat, dann baust du mal deinen Dreamcast auf, lädst mich mal ein. Das Bier geht auf meine Kosten, das bringe ich mit von der Tanke und dann zeigst du mir mal Shenmue.
Und, das gute Faxe, ha?
Nein, also ist in München hier, da gibt's
Kopfschmerz in Dosen.
Ach. Ja, wo ein fränkisches Original.
Das ist schon. Ja immer dann schwer zu bekommen, aber es muss das, also ein bayerisches Bier muss es sein.
Mindestens.
Das verspreche ich dir. Und,
okay. Ich würde es guten Tegern sehr empfehlen. Das ist echt lecker.
Ja, das zum Beispiel.
Aber auch Augustine und andere Marken sind alle gut.
Es gibt so viele gute Biermarken. Also halt alles, was in Bayern ist. Also, der Rest den kann ich nicht ernst nehmen.
Gibt es eigentlich Crowdfunding für Microbrews in Deutschland?
Das weiß ich nicht, aber es gibt so... Ich habe das mal in, glaube ich, in Dortmund oder sowas, da gab es so eine Genossenschaftsbrauerei, die irgendwie so eine alte Traditionsbiermarke wiederbelebt haben. Die haben, wahrscheinlich erzähle ich jetzt wieder irgendeinen Scheiß, aber die haben...
Off-topic.
Ja, ist egal, aber es ist Sonntag, wir haben alle Zeit, es ist Brunch und so, da kann man ruhig mal 10 Minuten länger plaudern. Also das noch so ganz kurz, die haben, glaube ich, eine Biermarke, die sehr beliebt war, so in den 60ern, 70ern, haben die dann... zurückgekauft, weil die eine große Brauerei hatte die Rechte dran, aber die wollten damit nichts mehr machen. Und dann haben die gesagt, hey, dann lass uns zusammenlegen, wir kaufen das zurück und brauen das dann selber. Und das ist dann irgendwie so beliebt geworden, dass das irgendwie auch immer auf Monate ausverkauft ist, weil die mit den Mengen gar nicht hinterherkommen. Also das heißt...
Auch nicht schlecht.
Genau, ist halt auch so dieses, ich weiß, dass das Bier vielleicht nicht kommerziell der Mega-Erfolg wird, aber ich möchte halt diese Vielfalt kulturell schützen und zahle ich halt da was. So hat halt jeder seine kleinen Sünden, für die er irgendwie Geld hergibt.
Genau.
Gut, alles klar. Dann danke ich euch beiden und Timo, wir sehen uns alsbald zum Shenmue-Spielen.
Sehr gut.
Ciao.
Servus. Ciao.